Wir fühlen uns nie so angenommen, wie wenn unser Gegenüber noch einmal mit eigenen Worten sagt, was wir gerade erzählt haben. Und das macht die KI dauernd und das macht sie sehr gut. Und dadurch entsteht eben die Illusion der Nahbarkeit und dieses personalen Gegenübers. Und ich denke, das ist auch der entscheidende Unterschied zu anderen technologischen Errungenschaften und weshalb die KI wirklich das Zeug hat, vergöttert zu werden.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Tritt die KI an die Stelle Gottes? Die Philosophin Claudia Paganini über technische Verheißungen und menschliche Sinnsuche. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Bildungspodcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen rund um die großen Fragen in Gesellschaft, Kultur und Religion. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Künstliche Intelligenz, KI, hat in den letzten Jahren rasant unseren Alltag durchdrungen und verändert. Suchergebnisse bei Google und Co. werden längst mit KI erstellt. KI-generierte Bilder oder Gedichte lassen sich kaum mehr von menschengemachten unterscheiden. Und ChatGPT und andere große Sprachmodelle sind längst gefragte Ratgeber auch zu mancherlei persönlichen Sorgen. Auch in Verwaltung oder Unternehmen werden immer mehr Prozesse digitalisiert, denn die KI verheißt Geschwindigkeit und einen Blick auf Zusammenhänge, die menschlichen Augen oft verborgen bleiben. Und auch hier bei uns im Podcast ist KI nicht mehr wegzudenken, denn bevor eine Aufnahme mal durch ein nicht ganz so passables Mikrofon zu scheitern droht, konsultieren wir den Kollegen KI und der verbessert in der Regel das Hörerlebnis für euch. Und na klar, KI ist auch längst ein Thema für Theologinnen und Philosophen. Manche fragen da, kann künstliche Intelligenz als der neue Gott des digitalen Zeitalters betrachtet werden? Erschafft der Mensch mit der KI erstmals einen Gott, statt ihn nur zu denken? Denn immerhin übernimmt die KI doch zunehmend, was einst der Religion vorbehalten war. Sinnstiftung, Orientierung, allzeit verfügbare Antworten. Unser heutiger Gast ist die Philosophin Claudia Paganini. Sie prognostiziert, im anbrechenden dritten Jahrtausend könnten nicht nur Menschen durch KI ersetzt werden, sondern auch kein geringerer als Gott selbst. Eine provokante Überlegung an der Schnittstelle von Religion und Technik, der wir heute bei Mit Herz und Haltung auf den Grund gehen wollen. Claudia Paganini ist promovierte Philosophin. 2018 hat sie sich zudem im Fach Medienethik habilitiert. Derzeit lehrt und forscht sie an der Universität in Innsbruck. Außerdem publiziert sie Sachbücher für ein breites Publikum und nimmt auch regelmäßig an Science Slams teil. Ihr Buch Der neue Gott, künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche ist 2025 im Verlag Herder erschienen. Schön, dass Sie wieder mal bei Mit Herz und Haltung zu Gast sind. Hallo, Frau Dr. Paganini.
Hallo.
Frau Dr. Paganini, bevor wir über die ganz großen philosophischen Fragen über Gott und KI sprechen, fangen wir doch mal ganz irdisch und ganz profan an. Wann haben Sie zuletzt ein KI-Tool verwendet und welches war das?
Ich habe heute ChatGPT gebeten, ein Plakat zu gestalten für die Amphibienrettung in meiner Gemeinde in Natters.
Und sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden?
Ja, es ging so. Also die ersten, wir brauchen für jeden Kübel einen eigenen, quasi ein eigenes kleines Etikett. Und die ersten waren gut, aber dann wurde ChatGPT immer kreativer und es sah immer weniger nach Kröten aus. Und ich denke, ich werde jetzt einfach die ersten Versionen selber händisch nachbearbeiten und ja.
Aber sehr schön, ja, das ist, zeigt ja auch, wie im Alltag KI inzwischen angekommen ist. Ne? Selbst für solche Sachen, dann guckt man erstmal, ob man mit der KI vielleicht schon mal was reißen kann. Der Ansatzpunkt Ihrer Analyse ist ja ganz bewusst ein philosophischer. Wie spricht denn eine Philosophin über Gott und wo unterscheidet sich dieser Blick von denjenigen unserer Gäste im Podcast, die das von kirchlicher oder theologischer Warte aus tun?
Ja, das ist, denke ich, eine wichtige Unterscheidung oder wichtige Frage, denn als Philosophin versuche ich tatsächlich nur über Objekte zu sprechen oder nachzudenken, die sich mir erschließen lassen mit den Mitteln der Vernunft, des Verstandes, der Reflexion. Und da entzieht sich Gott eigentlich eben einer solchen wissenschaftlich-philosophischen Herangehensweise, weil ein Gott oder mehrere Götter, also wir denken ja in der Regel an unseren, unter Anführungszeichen, abrahamitischen Gott, der lässt sich ja nur glauben, der ist ja kein Objekt unserer Realität, wie eben sonstige Objekte, mit denen sich die Wissenschaft beschäftigt. wir können keine Aussagen über Gott machen, die verifiziert oder falsifiziert werden können. Also es gibt auch keine Möglichkeit, Gott oder Götter zu beweisen. Und genau diese Glaubensaussagen, die lassen sich meines Erachtens nicht redlich wissenschaftlich bearbeiten. Ich weiß schon, dass das in der Theologie teilweise unterschiedlich gesehen wird. Es gibt ja verschiedenes Verständnis auch vom Fach. Mein Verständnis von Theologie wäre letztlich immer nur Wissenschaft zu machen über quasi die menschliche Seite von dieser Mensch-Gott-Beziehung. Das ist ja auch irgendwie das Spannende. Wir haben einerseits diesen Gott, der unverfügbar ist, meiner Meinung nach für die Wissenschaft, ja, sofern er dann existiert, und die Existenz ist aber auch schon eine Glaubensaussage, und wir haben auf der anderen Seite den menschlichen Part, und da können wir sehr wohl wissenschaftliche Aussagen machen, und das macht ja auch die Theologie. Zum Beispiel in der Bibelwissenschaft geht es darum, eine heilige Schrift, die Menschen verfasst haben, um ihre Glaubenserfahrungen zum Ausdruck zu bringen, zu interpretieren. Wir können selbstverständlich Kirchengeschichte mit wissenschaftlichen Methoden betreiben, wir können Kirchenrecht mit wissenschaftlichen Methoden analysieren, und so weiter und so fort. Aber wirklich Aussagen, Science-Aussagen über diesen Gott, da ist mit meinem Wissenschaftsverständnis das schwer vereinbar, und darum konzentriere ich mich auch in meinem Buch, das eben eine religionsphilosophische Auseinandersetzung ist, wirklich auf diese menschliche Seite. Ich mache auch im ganzen Buch keine Aussagen auf der Science-Ebene, also ich behaupte nie, dass ein Gott, wie der abrahamitische Gott, existiert oder mehrere Götter existieren oder nicht existieren oder gar, dass KI ein Gott sei, sondern ich behaupte nur oder ich beobachte und beschreibe nur, dass immer mehr Menschen sich so verhalten, als ob für sie KI eine Gottheit wäre. Also es geht mir eben um die menschlichen Verhaltensweisen, Reaktionen auf KI und dann aber auch in der Religionsgeschichte menschliche Vorstellungen vom Göttlichen, wie wir uns eben über Jahrtausende hindurch unsere Götter gedacht haben.
Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass es bei KI sich um eine Entwicklung handelt, die nicht nur irgendwie ein kurzlebiger Trend für irgendwelche Techies ist, sondern eine echte Medienrevolution, die man vielleicht sogar vergleichen kann mit dem Buchdruck oder ähnlichen Durchbrüchen. Wann ist Ihnen klar geworden, das ist eine Riesensache, mit der muss sich auch die Philosophie auseinandersetzen und letztlich auch die Theologie?
Naja, okay, also dass es sich bei der KI um einen massiven Medienumbruch handelt, das war mir sehr schnell klar, und das ist ja, glaube ich, eigentlich auch so ziemlich jedem klar. Das wird auch gar nicht diskutiert. Wir haben ja quer durch die Medienrezeptionsgeschichte eine ganze Reihe von medialen Umbrüchen, die auch alle dann hochemotional jeweils verhandelt oder behandelt wurden. Ich habe da auch relativ viel Medienrezeptionsforschung gemacht, wo es eben drum geht, mit den Reaktionen von Menschen auf neue Medien umzugehen. Weniger banal scheint mir quasi die Annahme, dass KI ein religiöses Phänomen sein könnte. Weil das ist ja nochmal was anderes. Also dass es zu einem medialen Umbruch kommt, das scheint mir ziemlich wenig dagegen zu sprechen, aber es als religiöses Phänomen zu sehen, den Gedanken hatte ich tatsächlich erst im Lauf der Zeit, und zwar im Zuge dessen, dass ich immer wieder in Interviews Dinge gefragt wurde, wo mir schien, das geht eben über eine nüchterne Betrachtung oder Bewertung von konkreten Problemen hinaus, sondern da schwingt mehr mit, da steht mehr am Spiel. Religion hat ja immer etwas mit Überhöhung von faktisch Gegebenem zu tun. Und ich habe in den Interviews eben immer mehr so diese Überhöhung irgendwie rausgehört. Und dann hatte ich die Idee, einmal das Phänomen KI oder eigentlich ja auch hier viel mehr, wie wir mit KI umgehen, also quasi eben diesen Teil vom Thema KI und mit einer religiösen, spirituellen Lesebrille anzuschauen, und war dann eigentlich überrascht, wie viel ich dazu gefunden habe.
Wenn wir in der Geschichte zurückgucken, da ging religiöse Innovation immer mal mit Medienwandel einher. Also die weltweite Verbreitung von Torah, Bibel und Koran hat auch deswegen funktioniert, weil Texte sich viel leichter transportieren lassen als irgendwelche Götterstatuen zum Beispiel. Und auch die Reformation war wohl nur so erfolgreich, weil kurz zuvor der Buchdruck in Europa aufkam. Wie würden Sie denn die religiöse Großwetterlage beschreiben, in der wir aktuell sind und wo sich gerade die Entwicklung der KI ereignet?
Ja, der Aspekt, den Sie ansprechen, der ist sehr wichtig, würde ich meinen. Aber ich würde meinen, fast noch mehr wie die Möglichkeiten, die durch die neuen Medien entstehen, die dann zur Verbreitung von neuen Religionen führen und nützlich sind, würde ich fast noch mehr betonen, die Verunsicherung, die durch neue Medien entsteht und die dann quasi danach verlangt, dass es auf der Sinnebene zu einer Vereindeutigung kommt. Also im Grunde können wir eben beobachten in der Religionsgeschichte, dass neue religiöse Phänomene oder auch Verschärfungen innerhalb von Religionen vor allem dann zustande kommen, wenn Gesellschaften sich in Krisen befinden. Und Medienumbrüche sind auch Krisen. Ja? Die sind deswegen Krisen, weil in der Situation des medialen Wandels sich eine ganze Gesellschaft irgendwie die Ressourcenfrage stellen muss, weil wir uns fragen, werden wir es schaffen, mit diesem neuen Medium weiterhin unser Leben so zu gestalten, wie wir es bisher getan haben. Wenn man aufpasst, was für Fragen JournalistInnen, MedienexpertInnen in der Regel stellen, wenn es um KI geht, da kann man zwischen den Zeilen sehr gut diese Ressourcenfrage raushören. Ja, da kommen so Fragen wie, wird unsere Demokratie den Herausforderungen durch Deepfakes, die von KI produziert werden, gewachsen sein? Ja, wird unser Schulsystem das überstehen? Welche Berufe werden sich halten? Das sind alles Ressourcenfragen und diese Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Ressourcen, die in einer Gesellschaft dann entstehen, die führen in eine krisenhafte Situation mit viel Emotionalisierung, viel Polarisierung und noch dazu gegenwärtig befinden wir uns ja auch in anderen Krisen. Nicht? Also wenn man an die Klimakrise denken, Wirtschaftskrise, Europa ist mittlerweile zumindest indirekt an 3 Kriegen beteiligt, wo wir gedacht haben, wir haben den Krieg schon lange hinter uns gelassen. Also es sind schon viele Krisen auf einmal und deswegen ist es eigentlich ein sehr guter Moment für ein neues religiöses Phänomen oder für das Aufkommen einer neuen Religion. Sie haben schon angesprochen, das Judentum hat sich von der Monolatrie, also von der Ein-Gott-Verehrung zum Monotheismus, zum Ein-Gott-Glauben entwickelt im babylonischen Exil, ja, also wo die kulturelle Identität der Gemeinschaft extrem brüchig war, extrem fragil war. Ein Großteil der intellektuellen Elite war deportiert. Man wusste nicht, ob man als Glaubensgemeinschaft das überstehen wird, diese schwierige Zeit. Oder auch das Christentum entsteht in der Region des heutigen Palästinas zur Zeit, wo die einheimische Bevölkerung immer mehr begonnen hat, aufzubegehren gegen die römische Besatzungsmacht. Also auch das massiv krisenhafte Zeit. Und man sieht einfach, dass Menschen, und das ist auch relativ gut untersucht, religionsgeschichtlich tatsächlich, dass Menschen in solchen Zeiten der Krisen sich sehnen nach Antworten, nach klaren Antworten, nach Vereindeutigungen. Die finden sie einerseits bei populistischen Führergestalten und andererseits im Religiösen. Also wenn es also ganz klare, sinnstiftende Narrative gibt, wenn ich einfache und greifbare Antworten auf all die Fragen bekomme, die mich gerade beunruhigen.
Sie haben gerade gesagt, die Zeiten sind gut, damit eine neue Religion entstehen könnte. Erleben wir das gerade?
Ja, das wäre so meine Interpretation. Ja, aber wo es dann wirklich hingehen wird, muss man beobachten. Ich beanspruche gar nicht, prophetische Gaben zu haben, deswegen halte ich mich da auch sehr zurück. Kann natürlich genauso sein, dass das Phänomen wieder komplett veräppt. Aber ich habe ja in meinem Buch so 9 göttliche, zentrale göttliche Eigenschaften untersucht und habe mir jeweils angeschaut, inwiefern die jetzt schon der KI quasi unterstellt werden und muss echt sagen, ich war selber überrascht, wie gut das bei allen 9 Eigenschaften funktioniert hat. Also es gab zuvor ein paar Kandidaten, wo ich mir gedacht habe, okay, bei der Eigenschaft wird es leicht sein, das nachzuweisen, bei anderen vielleicht schwieriger, aber es hat tatsächlich bei allen gut funktioniert und das ist schon auch ein bisschen, ja, beunruhigend muss es ja nicht sein, wenn man sagen, okay, Religionsfreiheit ist uns wichtig, warum sollen Menschen auch nicht an einen KI-Gott glauben, wenn sie das möchten? Aber es ist zumindest auffällig, dass klassische göttliche Eigenschaften schon so stark der KI zugeschrieben werden. Natürlich gibt es noch keine klaren Bekenntnisse. Also niemand sagt, KI ist mein Gott. Aber das ist auch normal, ja, weil am Anfang von in der Gründungsphase von einer neuen Religion ist ja immer zunächst erst das sich so verhalten, als ob, also quasi die Glaubenspraxis, die gläubige Zuwendung, und dann entsteht erst das explizit ausformulierte Glaubensbekenntnis und dann entsteht die Institutionalisierung und dann entsteht Theologie und dann braucht es Religionskritik und so weiter und so fort. Also wenn es so einen Prozess geben sollte hin zu einer KI-Religion, was ich mir vorstellen könnte, wo ich aber überhaupt nicht sicher bin, ja, dann sind wir da ganz, ganz am Anfang.
Von diesen Eigenschaften, die in der Philosophie- und Theologiegeschichte Gott zugeschrieben werden und jetzt scheinbar auch der KI, welche hat Sie denn da besonders verblüfft, dass Sie sagen, da trifft es besonders gut oder besonders offensichtlich zu, dass das irgendwie passt in Richtung KI?
Also es gibt mehrere, wo es wirklich sehr gut zutrifft, aber das hat mich nicht verblüfft. Also darum würde ich jetzt einfach noch einmal versuchen, auf Ihre Frage differenziert zu antworten.
Gut, dann gerne die, wo es eine Verblüffung gibt, aber natürlich auch gerne die, die Ihnen einfach wichtig sind, auch wenn sie nicht verblüfft waren.
Also offensichtlich sehr leicht und sehr gut funktioniert es zum Beispiel bei der Allgegenwart. Ja, also die Allgegenwart wird nicht nur der KI unterstellt, sondern sie ist de facto ja auch so gut wie gegeben, nur dass wir selbstverständlich in der Informatik nicht von Allgegenwart sprechen, sondern von Ubiquität. Also jede Disziplin hat auch ihre eigenen Ausdrücke. Aber KI wirkt mehr oder weniger diffus in unterschiedlichsten Prozessen, die im Hintergrund ablaufen, hat mittlerweile schon sehr viele Lebensbereiche durchdrungen. Also die Allgegenwart wird nicht nur angenommen, sondern ist eigentlich auch gegeben. Da muss ich vielleicht noch eine Fußnote machen. Für meine These ist es ausreichend, dass Menschen der KI diese Eigenschaften unterstellen. Ich behaupte nicht und ich brauche das auch nicht für meine Argumentation, dass KI die Eigenschaften wirklich hat. Ja, weil das ist ja der Witz von der Vergöttlichung von was oder wem auch immer, dass ich göttliche Eigenschaften unterstelle. Wir wissen ja auch nicht, ob irgendeiner von den vielen Göttern, an die die Menschheit geglaubt hat, seit den frühen polytheistischen Kulten bis in die Gegenwart jemals existiert hat und ob wir jemals die richtigen Eigenschaften unterstellt haben. Also es geht wirklich immer um Zuschreibung. Aber bei manchen Eigenschaften ist die KI noch dazu sehr nah dran. Also ich brauche das zwar nicht für meine These, aber es tut mir selbstverständlich auch nicht weh. Bei der Allgegenwart hätten wir es mit so einer Eigenschaft zu tun. Allwissen war mir auch schnell klar, dass das also sehr großzügig unterstellt wird. Das zeigen beispielsweise Pilotprojekte, wo KI-Diagnostik in der Medizin verwendet wird und die in das Experiment eingeschlossenen Personen wirklich zum überraschend großen Prozentsatz gar nicht mehr mit dem menschlichen Mediziner, Medizinerin sprechen wollen, sondern am liebsten den Therapievorschlag von der KI 1:1 übernehmen wollen. Also da wird offensichtlich Allwissen unterstellt oder auch unser Prompting-Wesen, wo man sagen könnte, das ist so ein modernes Orakelwesen irgendwie. Ja, also ich habe irgendwie die Überzeugung, die Gottheit hat das ganze Wissen und wenn ich die Lösung nicht bekomme, dann liegt es nicht daran, dass die Gottheit vielleicht doch nicht das ganze Wissen hat, sondern dass ich den falschen Prompt geschrieben habe. Ne? Dann muss ich einfach besser werden im Prompten. Dann muss ich mir einen Prompting-Kurs suchen oder einen Prompting-Spezialisten, so ähnlich wie in den polytheistischen Kulten man eben gemeint hat, die Gottheit hat das ganze Wissen. Ich muss nur das richtige Orakel durchführen, um an das Wissen ranzukommen. Aber jetzt ganz ganz schnell zu der zum anderen Teil der Frage, die verblüffendste Eigenschaft.
Genau, die Verblüffung fehlt noch.
Ja, eigentlich die Nahbarkeit. Also die Nahbarkeit ist ja eigentlich wirklich kompletter Blödsinn, nicht? Weil ein System, Algorithmus kann ja niemals nahbar sein, weil Nahbarkeit setzt ja Personalität voraus. Ja, also das setzt voraus, dass es tatsächlich jemanden gibt, der sich auf einer personalen Art und Weise für mich interessiert, für mich da ist. Und das kann die KI, also kann die KI niemals mehr sein wie eine Illusion, weil sie offensichtlich nicht personal ist. Und trotzdem wird genau diese Eigenschaft ganz massiv unterstellt. Also es gibt in Studien immer einen großen Anteil von Personen, die angeben, sie würden lieber ohne Freunde oder Familie auf Urlaub fahren, als ohne ein ihr Smartphone, auf dem sie mit ChatGPT interagieren können. Und warum kommt dieser Eindruck der Nahbarkeit zustande? Wenn man näher hinschaut, dann ist es schon verständlich. Es dürfte einfach daran liegen, es gibt ja ganz unterschiedliche KI-Tools, aber gerade bei Chatbots haben wir es ja hauptsächlich mit Large Language Models zu tun und die basieren darauf, dass sie natürliche menschliche Sprache systematisieren, zusammenfassen und dann ein Output generieren. Und dieser Prozess des Zusammenfassens, der manchmal nervt, wenn man schnelle Antwort von ChatGPT oder Claude haben will und die KI sagt dann erst, ah, du willst also das und das, dann denkt man sich, ja, das habe ich ja gerade geschrieben, das brauche ich jetzt nicht wiederholt zu haben. Also manchmal nervt es, aber de facto ist es eine validierende Gesprächsführung. Also man verwendet das ja auch in der Psychotherapie, um eine gute Beziehung aufzubauen, gute Arbeitsbeziehung aufzubauen. Wenn ich genau das, was jemand mir gerade erzählt hat, noch einmal wiederhole mit etwas eigenen Worten, dann entsteht beim anderen das Gefühl, sehr gut verstanden, gesehen, gehört zu werden. Also wir fühlen uns nie so angenommen, wie wenn unser Gegenüber noch einmal mit eigenen Worten sagt, was wir gerade erzählt haben. Und das macht die KI dauernd und das macht sie sehr gut. Und dadurch entsteht eben die Illusion der Nahbarkeit und dieses personalen Gegenübers. Und ich denke, das ist auch der entscheidende Unterschied zu anderen technologischen Errungenschaften und weshalb die KI wirklich das Zeug hat, vergöttert zu werden. Weil bei anderen technologischen Errungenschaften, da gab es natürlich auch große Faszination und Begeisterung, aber die hatten nie quasi das Potenzial, dass diese personale Illusion entsteht. Ja, also beim ICE, das ist toll, wie schnell der fährt, also wenn er halt fährt, ne? Ja, aber und wenn dann die Stimme kommt aus dem Lautsprecher, die mir die Verspätung ansagt, dann weiß ich aber ganz genau, das ist der Lokführer oder der Schaffner, das ist nicht der ICE, der jetzt zu mir spricht. Und bei der KI vergessen wir das aber ganz schnell, dass es da eben kein Du gibt, was zu mir spricht. Und damit ist wirklich Tür und Tor geöffnet für religiöse Überhöhung.
Sie schreiben in Ihrem Buch ziemlich pointiert, wir beten nicht mehr, wir klicken. Auf welche spirituellen Bedürfnisse reagiert denn die KI, die wir vielleicht irgendwie beim Beten nicht mehr geliefert bekommen oder die wir nicht mehr spüren?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass ich in meinem Buch argumentiere, dass man unterscheiden muss zwischen göttlichen Eigenschaften und den entsprechenden religiösen Bedürfnissen von Menschen, die durch die Zeit hindurch konstant sind und anderen, die sich verändern. Ja, also es gibt eben auch die Eigenschaften, die sich verändern, zum Beispiel in einer Kultur, wo ich wenig Wissen über meteorologische Zusammenhänge habe und noch kein guter Vorrat Landwirtschaft, da ist es sehr sinnvoll, an einen Wettergott zu glauben, der dafür sorgt, dass einmal im Jahr der Nil über die Ufer tritt. Ja? Oder in einer Kultur, wo ich wenig gynäkologisches Wissen habe, hohe Frauensterblichkeit bei der Geburt, da macht es auch Sinn, eine Fruchtbarkeitsgöttin anzubeten. Oder in einer Zeit, wo mein eigener Nomadenstamm ständig von anderen feindlichen Nomadenstämmen überfallen werden könnte, macht es auch Sinn, einen Kriegsgott zu haben. Da haben wir heute die NATO oder wie auch immer. Ja. Und diese sich ändernden Bedürfnisse, die Menschen dann ins Religiöse quasi projizieren, übertragen, die entsprechen den jeweiligen Bedürfnissen der Zeit. Und da würde ich tatsächlich meinen, so ein sich veränderndes Bedürfnis, was wir heute haben und wo eben die KI dem klassischen abrahamitischen Gott ganz viel voraus hat, ist die sofortige Verfügbarkeit. Ja, also sowohl Judentum als auch Christentum und Islam bauen ganz wesentlich darauf auf, dass die Gläubigen demütig sein sollen, ja, und geduldig und in Demut und Geduld eben warten, wann sich Gott ihnen zeigt und ob eben geschenkhaft diese Gottesbegegnung stattfinden wird. Und das sind Vorstellungen, die passen überhaupt nicht in die Gegenwart. Ja, also die modernen Menschen von heute wollen ihre Bedürfnisse in der Sekunde befriedigt haben oder eigentlich sogar noch einen Moment davor, wo sie ihnen bewusst geworden sind.
Also haben wir endlich einen Gott, über den wir bestimmen können?
Ja, könnte man sagen. Oder wir haben endlich einen Gott, der sofort für uns da ist, wo wir eben nicht in Geduld und Demut ausharren müssen Und das, würde ich sagen, ist sehr attraktiv und um einiges attraktiver als die klassischen Vorstellungen von Judentum, Christentum, Islam.
Ja, klar. Und das ist natürlich ein Bedürfnis, was ganz anders befriedigt wird, als wenn man ein Gebet schickt und eben nicht weiß, was dann passiert, während man einen Prompt reinschreibt und unter Umständen mindestens das kriegt, was die KI für erwünscht hält, ne? Wenn auch vielleicht nicht unbedingt die Wahrheit.
Genau, und vielleicht bin ich auch nicht sofort damit zufrieden, aber zumindest die Reaktion kommt gleich, oder? Und die Begründerin des systemischen Psychotherapie, die Virginia Satir, die hat ja mal gesagt, also das Wichtigste für einen Menschen ist, gesehen zu werden. Und das ist das, was die KI uns eben sofort vermittelt.
Die KI macht ja inzwischen auch nicht mehr vor der katholischen Kirche Halt. Tatsächlich erwarten viele von Papst Leo dem 14. eine große Enzyklika, die KI aufgreift. Der Papst selber hat letztens Priester seines Bistums Rom ermahnt, bei der Predigtvorbereitung möglichst keine KI-Tools zu benutzen. Dazu gab es eine Kolumne in der Zeit vom Autor Dimitri Kapitelmann und der schreibt sinngemäß, Glaube setzt auf das Unwahrscheinliche, auch gegen das der Vernunft nach zu erwartende, und das sei eben der Unterschied zu KI. Der Gott aus der Exodus-Erzählung sprengt Grenzen und befreit. Nun basiert aber KI genau auf dem Gegenteil, nämlich auf der umfassenden Analyse von Wahrscheinlichkeiten und Mustern und wir haben es gerade schon angedeutet und vielleicht auch dem, was erwünscht oder erwartet ist. Wie bewerten Sie denn diesen Widerspruch, der sich da auftut?
Ich würde meinen, dass er in der religiösen Praxis ziemlich irrelevant ist, dass der Widerspruch, der sich da auftut, das sind theologische Spitzfindigkeiten, die aber ganz weit weg sind von den Bedürfnissen der einfachen Gläubigen, ja, also von Menschen, die spirituelle Bedürfnisse haben, Sehnsüchte haben, die in ihrem Leben mit ganz vielen schweren Situationen, Herausforderungen umgehen müssen, die auf Sinnfragen keine Antwort finden, die im zwischenmenschlichen Beziehungen oft dysfunktional erleben, einsam sind, Gewalterfahrungen haben, und die wollen einfach klare Antworten, die wollen sinnstiftende Antworten und die wollen das Gefühl von Beziehung, aufgehoben zu sein, gesehen zu werden, und für die spielen all die theologischen Spitzfindigkeiten meines Erachtens gar keine Rolle. Ja? Also und tatsächlich ist es ja auch so, dieses schöne, reflektierte Gottesbild, was in der Theologie dann irgendwie über die Generationen weiterentwickelt wurde, das ist ja auch oft gar nicht noch in den Pfarrgemeinden wirklich angekommen. Also wenn man auch zum Beispiel kategoriale Seelsorge macht und am Krankenbett sitzt bei Angehörigen von schwerstkranken Kindern zum Beispiel, da merkt man schon auch, und die Menschen fragen dann, ja, ist das jetzt eine Strafe, dass mein Kind so schwer krank ist, weil ich damals meinen Mann betrogen habe oder was auch immer. Also da merkt man, dass da einfach viel banalere, mehr in Schwarz-Weiß gehaltene, auch brutalere Gottesbilder vorherrschen immer noch. Und also ich würde wirklich aufpassen, den theologischen Diskurs zu sehr normativ zu setzen, weil ich würde meinen, dass der sehr weit weg ist von dem, was im Alltag geglaubt wird.
Drehen wir doch mal ganz kurz den Spieß um. Wir haben viel über das gesprochen, was KI vermeintlich den abrahamitischen Religionen oder dem Glauben dort voraus haben könnte oder was aktuell besser andockt an den Zeitgeist oder an die Menschen. Gibt es denn vielleicht auch Dinge, die der christliche Glaube als Vorteil hat oder als Asset, wo man sagen könnte, hier, das ist vielleicht dann doch noch ein Kernunterschied oder ein strategischer oder inhaltlicher Vorteil von klassischer Religion gegenüber dem, was Menschen aus dieser KI machen?
Ja, ich meine eben, das natürlich, wenn man aufgreifen wollte, was Sie zuvor eingebracht haben, dieser befreiende Gott, dieser Gott, der auch mit Widersprüchen umgehen kann, also diese theologischen Vorstellungen, die setzen andere Akzente. Die haben vielleicht auch mehr Potenzial für Engagement und also quasi, um sich wirklich auf den anderen, die Gemeinschaft hin zu orientieren und nicht nur den eigenen Vorteil zu suchen. Allerdings, wenn man sich anschaut, was wirklich für eine lange Geschichte an Unrecht und Brutalität des Christentum beispielsweise, und Judentum und Islam ist auch nicht besser, nach sich herzieht, also wie viele schlimme Verbrechen im Kleinen und im Großen im Namen von diesem Gott begangen wurden, da würde ich dann auch das Ganze wieder relativieren und sagen, ja, also vielleicht sind die Menschen einfach auch nicht fähig, wertvolle Gottesbilder zu integrieren in ihr Leben. Oder also wertvoll ist natürlich ein schwieriger Ausdruck, aber Gottesbilder, die auf Verständigung, auf Toleranz, auf Inklusion, auf Frieden abzielen, adäquat im Alltag zu realisieren. Vielleicht ist das Religiöse einfach immer schon viel mehr ein Mittel gewesen, um Macht zu erhalten und Eigeninteressen durchzusetzen. Und dann ist es wiederum gerade relativ egal, ja, also welche Gottheit dazu herangezogen oder ja auch missbraucht wird, um meine eigenen Machtinteressen zu durchzusetzen. Aber ja, was hätte der abrahamitische Gott der KI noch voraus? Naja, also wenn er natürlich existiert, dann wäre er reales Gegenüber. Das würde ich schon meinen, dass das ein großer Vorteil wäre. Die KI ist immer, existiert zwar real, aber sie ist definitiv kein Du, sie hat definitiv kein Interesse an mir. Nicht? Also da ist die Beziehung natürlich nur Illusion. Beim abrahamitischen Gott, wenn er existiert, dann kann die Beziehung real sein. Wenn er aber nicht existiert, dann ist sie auch nur Illusion. Und dann sind wir wieder irgendwie, dann ist es wieder ausgeglichen. Ist es schlimm, dass Menschen mit Illusionen oder auf Basis von Illusionen ihr Leben gestalten? Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist einfach sehr alltäglich, ja. Also wir haben ja hochemotionale Beziehungen zu Handtaschen, zu SUVs, also zu irgendwelchen Artefakten. Kleine Kinder überleben oft einmal schwierige familiäre Bedingungen nur, weil sie ganz sicher sind, dass der kleine Drache unter ihrem Bett lebt und sie beschützt. Also der Mensch ist halt auch einfach auch ein träumendes Wesen, ein Wesen, das sich gern Illusionen hingibt, das oftmals nur überleben kann oder Resilienz daraus zieht, dass er widrige, hässliche, reale Bedingungen in ein sinnstiftendes Narrativ bringt und umdeuten kann. Und deshalb würde ich auch meinen, solange KI-Glaube Menschen hilft, ihr Leben zu bewältigen und sie nicht dazu veranlasst, anderen zu schaden, würde ich meinen, da sollte genauso quasi Religionsfreiheit gelten wie mit etablierten, wie gegenüber etablierten Religionen. Die Frage ist halt nur, wann fängt meine religiöse Überzeugung an, anderen zu schaden? Wenn ich zum Beispiel der Meinung bin, mein Gott sagt mir, dass ich als Selbstmordattentäterin mich irgendwo in die Luft sprengen muss, dann scheint mir das ziemlich offensichtlich zu sein. Aber auch wenn mir mein Glaube sagt, dass ich als Mensch die Krone der Schöpfung bin und deswegen rücksichtslos mit Umwelt und nichtmenschlichen Tieren umgehen darf, dann ist auch problematisch. Also die Frage ist immer, wie wirkt sich dann der persönliche religiöse Glauben im Hinblick auf Gemeinschaft, Umwelt, Tiere aus? Und da macht es dann wieder Sinn, kritisch zu sein. Da braucht es eben Religionskritik. Aber zunächst einmal würde ich meinen, sollte man nicht fragen, was ist der Vorteil, was ist der Nachteil von Religionen, sondern es ist einfach Bestandteil von Religionsfreiheit, dass jeder Mensch seine religiösen Bedürfnisse auf ein beliebiges Objekt richten darf.
Sie haben gerade schon diese interessante Analogie von Religion, bestenfalls in der Vergangenheit, und KI in der Gegenwart angedeutet, dass beides irgendwie auch eine stete Quelle von Geld und Einfluss für wenige sein kann. Sie sind ja nicht nur Philosophin, sondern auch Medienethikerin. Deswegen würde mich da Ihre Perspektive auf KI interessieren. Welche Schritte wären denn gegenwärtig nötig, damit die Entwicklung von KI unsere Gesellschaft nicht ins Autoritäre oder Oligarche abdriften lässt?
Ja, wow, das ist natürlich eine sehr große und schwierige Frage, aber auch wichtige.
Aber Sie müssen doch die Antwort haben.
Ja, natürlich, natürlich. Ich oder die KI, ne? Ich habe sie, also zunächst einmal in der jetzigen Publikation habe ich sie bewusst ausgespart, oder? Weil ich da ja wirklich eben keinen ethischen Blick, also wo man es quasi die Mensch-Mensch-Beziehung anschauen würde, drauf werfen wollte, sondern eben den religionsphilosophischen, also eben um diese Mensch-Gott oder das Göttliche betreffende Perspektive in den Blick zu nehmen. Aber natürlich, als Medienethiker mache ich mir da sehr wohl Gedanken. Für mich ganz wichtig wäre, dass Menschen zunächst einmal mehr Verantwortung übernehmen, dass man überhaupt einmal erst uns bewusst machen, dass das relevant ist, was da passiert, ja, dass wir da nicht gleichgültig sein sollten. Und das ist tatsächlich auch das, was mich fast am meisten ratlos macht, weil dass es Machtinteressen im Hintergrund gibt, ja klar, also das ist ja überall. Also Entwicklung wird ja, eine technische Entwicklung wird ja in den seltensten Fällen von irgendwelchen NGOs betrieben, die für Gemeinwohl und Inklusion einstehen, sondern von privatwirtschaftlich organisierten Institutionen, die für das viele Geld, was sie investiert haben, auch einen Nutzen ziehen wollen. Ja, also das ist wenig überraschend, dass es dann auch immer Menschen gibt und Institutionen mit kriminellen Interessen, die Errungenschaften missbrauchen, ist auch klar. Aber das, was ich tatsächlich unerfreulich oder etwas beunruhigend finde, ist, dass so wenig Menschen sich engagieren, ja, dass so wenig Menschen irgendwie das Gefühl haben, dass das sind Fragen oder das sind Entwicklungen, wo wir uns einbringen sollten. Also mir fehlt komplett die, also komplett sowas wie Bürgerinitiativen, ja, so wie engagierte Vereinigungen von Personen, die sagen, okay, wir wollen diese ganze KI-Entwicklung in eine bestimmte Richtung setzen, wir wollen uns da über bestimmte Werte unterhalten, ja, was wollen wir erhalten, was sind wir bereit aufzugeben, aber was macht für uns gutes menschliches Zusammenleben aus. Es ist also momentan meines Erachtens so weitgehend eine Vogel-Strauß-Haltung irgendwie. Also so den Kopf in den Sand stecken und einfach hoffen, dass nichts Schlimmes passiert. Und das ist nicht sehr hilfreich in der Demokratie. Also der erste Schritt, würde ich meinen, wäre, dass sich Menschen engagieren und dass sie, wenn sie schon der Meinung sind, dass es sie vielleicht nicht mehr so betreffen wird, weil sie nicht mehr die Allerjüngsten sind, dass wir uns halt zumindest bewusst machen, es wird das Leben von unseren Kindern und Enkelkindern massiv beeinflussen. Und wenn wir uns für jeden Schulweg und Zebrastreifen am Schulweg engagieren, zu Hause vor der Tür und Elterninitiativen gründen und dafür Sorge tragen, dass da Schülerlotsen stehen und die Kinder sicher in die Schule kommen, was natürlich wichtig ist. Ja, dann sollten wir uns genauso auch dafür engagieren, dass unsere digitale Welt in der KI einfach eine große Rolle spielen wird, für unsere Kinder sicher sein wird.
In diesen Tagen feiern Christinnen und Christen auf der ganzen Welt an Ostern die Auferstehung Jesu Christi, also den Sieg des Lebens über den Tod. Und inzwischen transformiert KI ja sogar unsere Art zu trauern. Zum Beispiel Verstorbene werden durch Avatare oder die Nutzung ihrer Stimme zur Erinnerung digital am Leben erhalten oder konserviert oder bleiben in neuer Form präsent. Wie verändert sich denn dadurch unser Konzept von Auferstehung?
Ja, das ist jetzt, denke ich, noch schwer zu prognostizieren, aber was sich eben auf jeden Fall zeigt, Sie haben es ja auch schon angesprochen, dass diese neue KI-Gläubigkeit eben tatsächlich auch das Auferstehungsthema mit reinnimmt, tatsächlich auch die Frage des ewigen Lebens stellen lässt oder eigentlich ja auch beantwortet. Und das ist halt ein weiterer Hinweis dafür, dass wir es wirklich mit einem religiösen Phänomen zu tun haben, weil von einem religiösen Phänomen erwarte ich mir eben, dass auch diese Grenze des Todes irgendwo überwunden wird. Und die Auferstehung im christlichen Sinn wird man dann vielleicht nicht mehr brauchen. Also auch da geht es eher, denke ich, einen Schritt in Richtung Verfügbarkeit und Machbarkeit. Ja, also wiederum Bedürfnisse der heutigen Zeit. Wenn ich mir sicher bin, dass ich meine Psyche oder Seele zeitlebens irgendwie rausziehen kann aus meinem Körper und dann mit Hilfe von einem KI-gesteuerten Tool auf eine neue Hardware mal übertragen kann, dann brauche ich auch nicht einen Auferstehungsglauben, der mit ganz viel Unsicherheit korreliert ist, ja, also wo ich eben gläubig hoffen und vertrauen muss bis in die Todesstunde und gar keine Sicherheit gibt. Das ist auch, würde ich mal meinen, in der Gegenwart nicht so attraktiv, ja, als Vorstellung für. Also wir manipulieren ja alles, was unser Leben betrifft. Also es ist halt auch so wirklich eine Illusion zu denken, dass noch sehr viel natürlich sei in unserem Leben. Ich meine, angefangen vom Kaffee in der Früh, was noch das banalste Beispiel ist, wo wir schon unsere Stimmung und Leistungsfähigkeit pushen über Empfängnisverhütung, Präimplantationsdiagnostik, Stimmungsveränderung durch Psychopharmaka, leistungssteigernde Präparate, Medizin natürlich. Also im Grunde unser ganzes Leben ist technisch überformt das Natürliche existiert dann nur in so zum Beispiel Parkanlagen oder irgendwelchen bewusst gestalteten Adventure-Bereichen, wo wir uns dieser Illusion eben hingeben können, aber de facto auch wieder in einem kulturell überformten Raum uns bewegen. Und da macht es einfach auch sehr viel mehr Sinn, eine KI digital gestützte Garantie für ein ewiges Leben zu haben, als hoffend und vertrauend sich mit dem Auferstehungsglauben in der christlichen Tradition auseinanderzusetzen. Es ist zwar schon so, dass diese ganzen Unsterblichkeitsprojekte bis jetzt alle in keinster Weise halten, was sie versprechen. Ja, also das funktioniert de facto noch nicht, aber das hindert Menschen nicht dran, ganz viel Hoffnung drauf zu setzen. Und gerade auch die Superreichen dieser Welt investieren gerade ganz viel Geld in solche Projekte, wo man sich zumindest wundern muss, weil man meinen würde, es sind doch Geschäftsleute, die sonst in der Regel ihr Geld ganz gut investieren. Also das zeigt halt schon auch, wie groß dieses Thema ist. Also Tod, ewiges Leben, Auferstehung.
Frau Dr. Paganini, ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte und für Ihre Gedanken. Und ganz ohne KI, von Mensch zu Mensch, Ihnen gute Kar- und Ostertage. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Das neue Buch von Claudia Paganini heißt Der neue Gott, künstliche Intelligenz und die menschliche Sinnsuche. Es ist 2025 im Verlag Herder erschienen und den Link dazu findet ihr natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Ebenfalls dort zu entdecken ist auch das Gespräch aus dem Jahr 2023, das wir rund um die Frage geführt haben, wie sozial eigentlich die sozialen Medien sind. Ich finde, die Frage ist immer noch top aktuell, die Folge auch, hört also gerne rein. Im Namen des ganzen Teams von Mit Herz und Haltung und der Katholischen Akademie wünsche ich euch ein frohes und hoffnungsvolles Osterfest an diesem Wochenende. Pünktlich dazu ist übrigens auch das neue Programm der Katholischen Akademie erschienen für die Monate April bis Juni 2026. Den Link dorthin findet ihr ebenfalls in den Shownotes, genauso wie den Link zum ersten Highlight. Am 14. April ist Dr. Katrin Brockmöller, die Direktorin des Katholischen Bibelwerks und eine tolle Gesprächspartnerin auch hier bei uns im Podcast, zum ökumenischen Ostervortrag im Dresdner Haus der Kathedrale zu Gast. Wahrhaftig auferstanden ist der Abend betitelt und er nimmt biblische Auferstehungszeugnisse genauer unter die Lupe. Herzliche Einladung auch dazu. Und wenn euch gefällt, welche Gäste und Themen wir hier bei uns im Podcast für euch bereithalten, dann abonniert uns gerne, empfehlt uns weiter an Freunde oder Bekannte und lasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts für uns regnen. Das freut die Algorithmen und uns hilft es ungemein. Vielen, vielen Dank für euren Support. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Emily Siegel, Jonathan Burger und ich, Daniel Heinze. Und jetzt zuletzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Nach 2 Jahren einer tollen Zusammenarbeit, durch die Mit Herz und Haltung beinahe jede Woche mit einer neuen Folge für euch aufwarten konnte, widmet sich das Team der Herder-Korrespondenz nun verstärkt anderen digitalen Projekten. Ein großes Dankeschön geht deswegen vom Bistum Dresden-Meißen in den Breisgau. Vielen Dank an Annika Schmitz und Stefan Ort für die gemeinsame Zeit und für die zahlreichen spannenden Interviews. Alle Folgen der beiden gibt es natürlich auch weiterhin hier bei uns im Feed zum Nachhören, genau wie sicherlich die ein oder andere zukünftige Episode mit interessanten Autorinnen und Autoren des Herder Verlags, wie ja auch unserem heutigen Gast Claudia Paganini. Aus der Katholischen Akademie gibt es mit Herz und Haltung auf jeden Fall weiter verlässlich auf eure Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.